Alle 2 Monate bin ich für euch in Bayern unterwegs und schaue mich ein bisschen um. Dabei komme ich an Orte, an denen ich noch nicht war, treffe Menschen, die ich noch nicht kenne und erlebe Sachen, die ich noch nicht erlebt habe. Okay, ich gebe zu, meine beiden Gäste für diese Sendung habe ich tatsächlich schon mal getroffen. Aber Katharina Meyer und Veit Pöllmann bieten sich halt sehr gut an, wenn man wissen will, wie es zugeht, wenn Bayern mit Gästen und Freunden das Leben feiert. Das könnt ihr auf hunderten von Volksfesten und Festivals an den schönsten Orten auch selbst erleben. Mit traditioneller Volksmusik, mit Fusion Beats, Alpentechno, Brass, bayerischen Volkstänzen wie zum Beispiel dem Schuhplattler. Und wer meint, gar nicht tanzen zu können, wird motiviert von einer Tanzmeisterin wie Katharina Meyer aus dem oberbayerischen Bad Tölz.
Hallo, Holger.
Was macht eine Tanzmeisterin?
Also was sie macht, ist, dass sie die Leute motiviert und animiert, dass die bei größeren Tanzveranstaltungen zugangsschwellenfrei mittanzen können. Das ist mal die Hauptaufgabe. Zum Beispiel beim Kochalball, einer der bekanntesten Großveranstaltungen in München am Chinesischen Turm. Da tanzen dann ungefähr so 3000 Menschen im Freien. Und dann gibt's immer Live-Musik dazu und dann braucht's halt jemanden, der den Leuten einfach eine Einladung schickt, sozusagen, aber direkt. Und es ist immer eine Einladung, eine liebevoll motivierende, animierende, freundlich kompetente Einladung, da die Song, zu Live-Musik.
Aber wenn du da jetzt Live-Musik hast, also du hast jetzt, weiß ich nicht, wahrscheinlich eine große Blaskapelle auf der Bühne stehen
genau.
Oder sowas.
Ja.
Du sagst 3000 Leute tanzen, das heißt, mindestens 3000 Leute tanzen nicht. Das sind also irgendwie
10.000
ja, oder so. Das heißt, das sind 15.000 Menschen.
Genau.
Wie geht denn da eine niederschwellige Einladung?
Natürlich habe ich ein Mikrofon, das ist ja klar. Ja. So, dass es einfach auch niederschwellig alle Menschen erstmal erreicht. Und dann gibt's ja beim bayerischen Tanzen, das nennt sich ja auch Volkstanz. Und Volkstanz bedeutet in dem Sinne, dass das Volk, also jeder, der von der Straße daherkommt, einfach mittanzen kann. Und dann gibt's ganz einfache Grundbewegungen, Grundschritte, die erkläre ich kurz und zeig sie vor natürlich. Also ich bin da die ganze Zeit in Action und tanze mit und tanze vor. Und dann gebe ich den Menschen so einfache Tipps, dass die Mitmacher kennen. Der bayerische Volkstanz ist ja auch maßgeblich ein Paartanz. Das heißt, man entscheidet sich schon mal mit irgendwem zum Tanzen. Da ist schon die erste Besonderheit bei mir, dass bei mir jeder mit jedem tanzen darf. Du brauchst jetzt nicht irgendwie Männlein, Weiblein oder irgendwas, sondern Frau mit Frau, Mann mit Mann, Oma mit Kind, was auch immer. Ja. Die Rollstuhlfahrer, die Einbeinigen, ist es ganz egal. Es kann erst mal jeder mitmachen. Du brauchst halt irgendeinen anderen Menschen, der sich mit dir im Tanze wiegen mag. Und dann werden diese so Schritte wie Walzerschritt oder Polkaschritt so einfach transportiert, dass du nicht so wie in der Tanzschule, oh Gott, Walzer, also wer geht jetzt rückwärts und wer geht vorwärts und keine Ahnung, sondern es beginnt alles zur Seite, sodass kein Fuß im Weg ist und so langsam und mit so rudimentären Bewegungen wie Schunkeln auf der Bierbank übersetzt in den Stand.
Ja.
Also das heißt, du schunkelst wie auf der Bierbank, nur du stehst eben dabei. Und dann schunkelt der Partner mit. Erstmal fängst du ja mit einer Richtung hin und her an.
Ja.
Und dann bewegst du dich wiegend quasi bärentanzmäßig noch ein bisschen im Kreis.
Ja.
Und dann hast du deinen ersten Walzer schon. Wenn du das dann noch auf die Musik anpasst, also einfach im Rhythmus der Musik, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und hin, 2, 3, her, 2, 3, dann bist du voll dabei. Und dann hast du das Gefühl, du kannst tanzen, weil es passt auch noch dazu zur Musik.
Ja.
Es ist diese tolle Sache, dass du mit deinem Partner schwingst.
Ja.
Ja, was ja immer so ein Kennzeichen von angenehmem Tanzen ist. Und jeder kann mitmachen. Aber ich muss sagen, also Tanzmeisterin ist ja kein diplomierter Beruf, sondern Tanzmeisterin ist im Grunde ein Ritterschlag, weil sonst kannst du es auch Tanzleiter nennen. Du könntest sagen, ich bin ein Tanzleiter, oder ein Tanzanleiter oder eine Tanzlehrerin oder eine Tanzpädagogin. All das bin ich auch. Aber die Tanzmeisterin kennzeichnet halt aus, dass sie wie so ein Kapellmeister eine Anleitung für große Mengen gibt. Also sie gibt erstens mal der Musik eine Anleitung, weil wir müssen uns ja absprechen musikal, die Musiker
mit
mir.
Die können jetzt nicht irgendwas Kompliziertes.
Nee, die können nicht irgendwas spielen oder so. Und sondern es ist eine Interaktion, das heißt, ich brauche auch voll viel Connection und Ahnung um die Musik und was die brauchen, die Musikanten, um eine coole Musik machen zu können. Und genauso interagiere ich mit den Tänzern. Ich muss spüren, was braucht das Publikum gerade, was, wie viel sind da, wer braucht noch vielleicht eine besondere Einladung, welche Energie von mir braucht's da. Und ich muss natürlich viele didaktisch-pädagogische Fähigkeiten haben, um tatsächlich nicht irgendwie das ultra komplex zu machen, sondern wirklich so einfach, dass jeder sagt, ja genau, okay, ja, mach ich mit. Und das ist natürlich eine Meisterschaft irgendwie in gewisser Weise.
Wenn dein Job ist, viele Menschen zu animieren, finde ich dich dann auch nur auf so großen Veranstaltungen wie dem Kochhallball oder finde ich dich auch irgendwie hier im weiß ich, im Bierzelt?
Genau. Also es ist halt diese Tanzmeistertitel ist für mich persönlich so ein bisschen mit dem Kochhallball verknüpft, weil ich da halt einfach die Zeremonienmeisterin bin und das schon seit Jahrzehnten und es einfach, das ist auch eine krasse Aufgabe. Also da schaust du hoch und denkst dir, boah, krass irgendwie, ja, was die da macht. Das ist einfach, die denken mir selber mal, boah, krass, was ich da mache. Das ist einfach irgendwie krass. Und da passt irgendwie so dieser Meistertitel irgendwie dazu. Mhm. Und andererseits wüsste ich auch kein besseres Wort irgendwie, weil ich es auch mit Kapellmeister in Verbindung bringe, mit dem Dirigenten irgendwie, der alle bedenkt, nicht oben drüber ist, nicht Bestimmer, sondern Einladung. Der Taktgeber und so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Meister ist nicht so sehr auf einen, ich bin ein besonders toller davon, sondern einfach so ein bisschen
Kapellmeister.
Ja, genau.
Wie reagiert das Publikum typischerweise? Also gibt's unterschiedliche Dankbarkeitsgrade je nach Veranstaltung oder je nach Tageszeit oder?
Na, also es ist ja so, dass ich alles mache. Also ich mache von der Firmenveranstaltung über den kleinen Geburtstag, den großen Geburtstag, die Hochzeit, das Bierzeltfest, wo getanzt werden soll. Also alles, wo wirklich Bewegung. Ich bin jetzt keine Animateurin und irgendwie so eine Moderatorin, Kabarettistin oder so, überhaupt nicht. Sondern ich bin wirklich eine praktische Einladung, um in Kontakt zu kommen, mit anderen Menschen in Bewegung zu kommen. Und ich glaube, die Reaktionen sind immer ähnlich, wenn ich ehrlich bin. Das braucht manchmal ein bisschen, weil manche Menschen, gerade bei so Firmenveranstaltungen, die haben jetzt noch keinen direkten Bezug zum Bayerisch Tanzen, zur bayerischen Musik, über die Wiesen und das Bierzelt hinaus. Und dann sind die erstmal so kurz irritiert, dass das so interaktiv und so lustig und so unkompliziert ist. Und auch so wenig Grach hat und irgendwie so komisch, sondern so wirklich richtig einladend. Die brauchen ein bisschen und sind dann aber ausnahmslos begeistert. Und bei Festen, die ja schon wissen, was sie erwartet, also wo du hingehst zum Tanzen, da ist es sowieso meistens Selbstläufer, weil die warten ja nur drauf, dass es losgeht und dass sie hören, okay, ah, welcher Schritt geht denn da drauf und dann geht's schon los. Und also ausnahmslos Freude, ja.
Wenn du auf ganz Bayern guckst, falls du das kannst,
ja.
Wie tanzt Bayern?
Ja, also es gibt da, glaube ich, kein gesamtbayerisches, sondern der bayerische Himmel über ganz Bayern, der Tanzhimmel.
Das ist alles Humptata.
Ja, genau. Nein, es ist ganz unterschiedlich gestaltet. Es gibt einfach Regionen, da sind die Menschen Hocker da. Also zum Beispiel, die sitzen einfach gerne und trinken sehr viel. Das ist zum Beispiel hier im Isarwinkel, sind die Menschen eher im allgemeinen öffentlichen Festleben nicht so bewegt.
Ja.
Und dann gibt's wieder Regionen, also gerade rund um München rum, die Münchner Randbezirke oder quasi wirklich auch weiter München, von München aus in alle Richtungen eigentlich, so 50 Kilometer im Umkreis. Da sind sehr viele bewegte Menschen, die sehr gerne tanzen, sehr gerne solche Einladungen nutzen. Dann gibt's in Franken eine unglaublich wilde und sehr temperamentvolle Tanzgeschichte auch und ein Tanzcharakter. Die haben auch einen sehr wilden Galoppdreher, heißt der sonst nichts in sehr vielen Bereichen Bayerns traditionell getanzt wird. Denn der kommt aus Franken, der schnelle Galoppdreher. Es sind drei Schritte, obwohl ja ein Dreher normal Gradtaktik ist, ist das ein, so wie beim Fox ungefähr, nur noch höheres Tempo. Und das ist zum Beispiel was, das ist typisch fränkisch und natürlich verbreitet sich's, aber so die Forschungsarbeit, die mein Vater darüber zum Beispiel gemacht hat, die hat schon gezeigt, also da ist einfach ganz viel von dieser Kultur. Genauso wie Taktwechseltänze, Zwiefache. Gibt es bestimmte Regionen Bayerns, wie die Oberpfalz oder auch Niederbayern und auch Franken, wo sehr viele Zwiefache Taktwechseltänze getanzt werden. Und dann jetzt hier im Oberland, auch im Chiemgau, auch Richtung Garmisch-Partenkirchen, so, da sind die Zwiefachen, also Altbayern, da sind die Zwiefachen nicht so verbreitet. Jetzt immer mehr, aber ursprünglich nicht so.
Gibt's das, dass es Zeiten gibt, in denen nicht getanzt wird? Kann der Hunger so groß sein, dass niemand mehr tanzt?
Also, ich glaube nicht, dass der Hunger so groß sein kann, aber ich glaube, dass Unglück so groß sein kann, dass diese emotionale Lebendigkeit da sehr drunter leidet. Nicht, dass es komplett aufhört, aber dass diese Lebendigkeit und auch diesen Schritt, diesen Willen zur Lebendigkeit, dieses Lebendigkeit leben, einfach nicht immer gleichermaßen aktiv betrieben werden kann von Menschen. Je nach emotionaler Verfassung auch.
Ganz ehrlich, Katharina, ich kann nicht tanzen.
Ja.
Stimmt das? Kann Nein. ich das? Damit habe ich gerechnet, dass du das hast.
Aber das stimmt nicht.
Was ist mit mir?
Mit dir ist gar nichts. mit dir ist überhaupt nichts verkehrt. Sondern der Fakt ist einfach, du wirst es in deinem Leben vielleicht einfach auch noch nicht so oft gemacht haben. Du wirst nicht die Einladung gehabt haben. Du wirst vielleicht auch nicht den entsprechenden Menschen als Partner gehabt haben oder zu einer Tanzveranstaltung gekommen sein, die dich so eingeladen hat, dass du gesagt hast, okay, ich habe es noch nie gemacht, aber ich probiere es einfach mal aus. Es ist immer es sind die Möglichkeiten und es ist immer auch die Intensität, mit der du sowas in deinem Leben schon mal gemacht hast. Und Rhythmus steckt in jedem Menschen. Und diese Übertragung von dem Rhythmus der Musik auf den Rhythmus des Körpers ist mit ein bisschen Feingefühl. Und das wird dir da gar nicht, du hast gar keine Chance, nicht Feingefühl zu haben, wenn du entsprechend auch eingeladen wirst, dass du das auf jeden Fall können wirst. Vom ersten Moment. Du wirst vielleicht ein bisschen zögern. Du wirst vielleicht ein bisschen unsicher sein. Aber du wirst sofort merken, oh krass, geht, Konia.
Wo lerne ich Tanz? Also ne, ich werde jetzt, nächste Woche bin ich auf eine Hochzeit eingeladen. Lederhose habe ich mir schon gekauft. Wo lerne ich tanzen, dass ich da nicht rumstehe wie so ein Idiot?
Ja, also wenn da bayerisch getanzt wird, Also wenn die eine bayerische Musik haben und da bayerisch tanzt wird, dann kannst du zu mir kommen und sagen, ich habe da 2, 3 Leute, sind da auf der Hochzeit, wir würden das gerne ein bisschen lernen, dann biete ich da auch zum Beispiel Privatunterricht an. Okay. Auch für Einzelpersonen, auch für kleinere Gruppen, auch für Hochzeitspaare zum Beispiel. Also
wie lange dauert das, bis ich das halbwegs begriffen habe?
Allerhöchstens 2 Stunden.
Okay.
Also in 2 Stunden bist du absolut gerüstet für ein Tanzfest, eine Hochzeit, ein Event, wo bayerisch getanzt wird. Alles andere dauert vielleicht nur ein bisschen länger. Also wenn du dann noch ein Discofox haben möchtest und vielleicht...
Klar.
Dann dauert es ein bisschen länger, weil das natürlich dann komplexere Schritte sind, die auch wiederum ein bisschen Zeit brauchen. Aber selbst das, würde ich sagen, ist dann in 2,5 Stunden. Wenn man Fox noch braucht zum Beispiel, dann reicht, um eigentlich den Rest zu betanzen an Musik, die es so gibt. Wenn man paarweise tanzen möchte, dann braucht es eine halbe Stunde mehr oder eine Stunde mehr.
Und notfalls helfen mir dann doch meine 3 halbe. Aber obwohl, helfen 3 halbe oder sind die eher hinderlich? Was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
Jeder Song 3 halbe ist dann weder besonders hinderlich noch besonders hilfreich. Mhm. Es ist eher so, dass je mehr du dein Gefühl dämpfst, ja, weil Alkohol dämpft ja Gefühl, desto weniger gut funktioniert's.
Aber es enthemmt doch auch. Also ich meine, wenn ich sowieso so schambelasteter Großstädter,
Aber dann langt die eine halbe auch. Dann bist du ein bisschen enthemmt und hast aber noch die Empfindsamkeit für das, was es da auch braucht. Und das ist ja auch das, was das Besondere ausmacht für viele Menschen, das empfindsam sein dürfen. Weil ganz oft haben wir das ja im Alltag nicht, dass wir uns mit einer anderen Person auf Tuchfühlung begeben und dann dürfen wir einfach so unkompliziert empfindsam sein, weil die Aufgabe ist nämlich, mich mit meinem Partner in Resonanz, in Kohärenz zu bewegen und die darf sich ja erstmal entwickeln. Dafür muss ich ein Stück weit aus meinem Ego raus, mich ein bisschen einlassen, der andere muss ein Stück weit, wir müssen uns ein bisschen in der Mitte treffen und uns ein bisschen aufeinander einschwingen. Ja, und dafür braucht's eine Empfindsamkeit.
Wir hatten eben Zeiten, in denen nicht getanzt wird. Gibt's Gegenden, in denen nicht getanzt wird? Also wird irgendwo auch nicht getanzt? Ist dir das vielleicht schon mal passiert, dass du vor einem völlig teilnahmslosen Publikum gestanden hast?
Na, das ist mir noch nie passiert, weil ich glaube, ich schon vom Gefühl her schon so raus habe, dass ich solche Veranstaltungen gar nicht mehr besuchen oder mich nicht mehr engagieren lassen darf. Also ich würde zum Beispiel nicht versuchen, in einem Bierzelt auf der Festwoche in Lengries jetzt die Menschen einfach so an einem Nachmittag zum Tanz zu animieren. Das darf ich nicht mehr, da darf ich mich gar nicht engagieren lassen. Weil ich weiß, das ist so eine harte Arbeit. Die hätten dann sicher erfreut. Aber bis die sich überwunden hätten, das zu tun, da wäre meine ganze Energie verpufft und das wäre für mich so ein harter Job, dass ich da schon auch weiß, wo ist es stimmig und wo halt auch nicht. Wo müssen die woanders erstmal einzeln entzerrt hinkommen, um Lust zu kriegen und dann, genau. Aber in Straubing zum Beispiel, da ist es im Bierzelt schon.
Aber was ist denn der Unterschied zwischen Straubing und Lengries?
Ja, die Menschen, die da hingängern. Weil in Straubing, da wird schon länger und öfter mal Tanz im Bierzelt auch angeboten. Da sind die Leute das ein bisschen gewöhnt. Da kommen Menschen hin, die schon mit Tanzmusiken zu tun haben. Da spielen auch Musiken auf, die auch bei Tänzen aufspielen. Nicht bloß die riesen Blaskapelle, sondern halt eine Tanzmusik. Was ein Unterschied ist.
Und in Lengries leben die Langweiler, oder was?
Na, gar nicht. Aber, aber das sind schon die mehr Boden, wie soll man sagen, mehr konservative, ein bisschen starre Kulturmentalität leben, würde ich sagen. Also jetzt nicht pauschal. Und zum Beispiel wird im Isarwinkel auf Hochzeiten ganz viel getanzt. Da ist das sozusagen Pflicht. Aber ansonsten halt nicht so.
Von Oberbayern geht's nach Franken. Die tanzen da ja auch sehr gerne, sagt Katharina. Und in Franken, in Limmersdorf, gleich hinter der Gaststätte von Veit Pöhlmann, da steht eine Tanzlinde. Eigentlich sogar zwei. Aber was sind Tanzlinden überhaupt?
Tanzlinden sind, also ohne dass ich mich jetzt ausbreite, wie ich das natürlich könnte, sind geleitete Linden, die ja in verschiedener Ausprägung, ich rede jetzt mal von den ganz echten Tanzlinden, da gibt es auch die wenigsten davon, die wo der untere Ast ganz so geleitet ist, dass man da ein Gerüst hineinbauen kann, das ausschaut, wie wenn es von den Ästen getragen wird. Eigentlich wird es natürlich getragen von den unterstützenden Säulen und die Äste hängen unten dran. Dann sind die Äste auch noch an einem Geländer nach oben gezogen und dann ist oben auf dieser Ebene ist dann ein Tanzplatz.
Wer tanzt auf dieser Tanzfläche?
Das ist bei den Tanzlinden verschiedene. Limmersdorf ist es so, da zur Eröffnung tanze unsere veranstaltenden jährlich wechselnden Paare, junge, unverheiratete Paare hier von uns. Danach ist dann öffentlicher Tanz.
Das heißt, jeder darf da hoch und darf tanzen?
Wir haben vor einigen Jahren, früher war das war Tanz, Vergnügen war da was ganz Seltenes und sowas. Da wurde auch noch Eintritt an der Treppe kassiert, aber auch deshalb, um die Kinder davon abzuhalten, da war das ja schon verboten, dass Kinder überhaupt Tanzveranstaltungen sehen. Das haben wir alles weg abgeschafft. Das ist dann offener, öffentlicher, frei zugänglicher Tanz. Und das spielt am Sonntag Nachmittag und Abend der Musik und am Montag noch abends der Musik, wenn Kirchweih ist, am Kirchweihwochenende.
Und nur am Kirchweihwochenende?
Nur am Kirchweihwochenende.
Warum?
Ja, weil das die Tradition ist, weil es ja immer so war. Und das sind ja Fragen wir auch nicht groß, sondern es war dieser Brauch, auf der Linde zu tanzen, war zur Kirchweih etabliert. Das war hier bei uns in der Region eine sehr weitgehende Geschichte. Da gab es relativ viele Tanzlinden. Da war auch die Bräuche ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt. Aber immer zur Kirchweih wird auf der Linde getanzt. Früher gab es ja auch nicht so viele Tanzveranstaltungen. Da wurde getanzt nur zur Hochzeit und zur Kirchweih. Da war nicht jedes Wochenende irgendwo eine Veranstaltung. Sondern da war das so, dass die jungen Menschen jedes Wochenende zu einem anderen Tafeln sind, weil da Kirchweih war. Da wurde normal nicht auf der Tanzlinde getanzt, sondern im örtlichen Tanzsaal. Das mit den Tanzlinden waren die großen Ausnahmen. Und das waren die Wochenendvergnügen. Und dazwischen natürlich hat man in der Landwirtschaft oder sonst wo gearbeitet.
Es wird nur einmal im Jahr ein Wochenende getanzt auf Ihrer Linde.
Ja.
Das ist ja furchtbar.
Das ist schön.
Ja.
Das erhält die Besonderheit. Ja. Und das macht es auch besonders. Und ja, das ist heute vielleicht weniger schlimm wie früher, weil es so viele andere Vergnügungen gibt. Das ist halt dann ein echtes Highlight, auch nicht nur für uns, fürs Dorf natürlich, sondern für die ganze Region. Und wir haben ja auch, sind ja auch hier in der Region, sagen wir, in ganz Oberfranken etabliert und da kommen Gäste, die das also einfach mal leben wollen, weil es einfach, wenn das Wetter passt, natürlich auch was sehr Romantisches und was nicht ganz Einmaliges ist, aber doch sehr Seltenes ist.
Wir sehen jetzt hier eine alte Linde. Wie alt ist die? Wie lange steht die schon?
Dieser Baum wurde 1686 gepflanzt und 1729 wurde das erste Gerüst dazu gebaut. Deswegen gehen wir davon aus, dass 1729 die erste Lindenkirchweih war. Das heißt, also es sind nur noch 5 Jahre, bis wir 300 Jahre Lindenkirchweih feiern. Das ist schon ein spektakuläres Fest.
Und die ist ununterbrochen getanzt worden, die 300 Jahre?
Ja, ja. Das ist ein ganz bedeutsames Element. Es wird nur in Kriegen und Katastrophen darf es ausfallen. Das heißt, in beiden Weltkriegen ist es ausgefallen. Davor wissen wir es jetzt natürlich nicht, ob es im französischen Krieg da ausfallen, das weiß ich nicht. Aber so die Überlieferung, die mündliche Überlieferung, sie muss immer stattfinden, mit Ausnahme von Kriegen oder sonstige Katastrophe, wie zum Beispiel Corona, da ist auch zweimal ausgefallen.
Warum haben Sie noch eine Linde gebaut?
Ja, das ist ein bisschen eine Geschichte über viele Jahre. Limmersdorf war eine selbstständige Gemeinde bis 1978. Unser letzter Bürgermeister, hier benachbart, der Rudi Hofmann, hat sich auch um diese Lindenkirchweih doch sehr bemüht. Er hat, da hinten war früher ein Garten, da haben wir schon mal ab die Obstbäume gemacht, weil wir ein etwas größeres Zelt gebraucht haben. Und damals haben wir zum ersten Mal so richtig professionelle Baumpfleger für die alte Tanzlinde da, weil die in einem sehr schlechten Zustand war. Die ist ja hohl.
Die ist hohl? Warum ist die hohl?
Sieht man, auf der anderen Seite ist noch ein Spalt.
Ja.
Der war mal an 3 Meter breit und jetzt ist er nur noch 5 Zentimeter breit, weil durch die Sanierung haben wir es geschafft, dass der wieder zuwächst. Ah. Aber innen ist er praktisch vollkommen hohl, der Stamm. Und der war mit Beton ausgegossen. Das wurde früher bei solchen alten hohen Bäumen sehr häufig gemacht, weil man geglaubt hat, wenn das Holz weg ist und man gießt jetzt da Beton rein, dann kriegt man damit die fehlende Stabilität zurück.
Aha.
Ob das so erfolgreich war, sie hält jetzt auch, der Beton ist rausgekommen.
Mhm.
Aber das Problem war, dass hinter dem Beton zum Holz hin Fäulnis sich gebildet hat und das Holz noch weiter geschädigt hat.
Ja.
Und das war also sehr, sehr gefährlich, dass der Baum dadurch kaputt geht. Und das hat mal irgendein Baumpfleger hat das gesehen und hat uns geraten, und das hat dann der damalige Gemeinde auch gemacht, das zu sanieren, das herzurichten. Und dabei haben wir auch festgestellt, dass bei der alten Linde der obere Astkranz, der über der Tanzfläche ist, ist ja nochmal ein Astkranz nach außen gezogen, dass diese Äste, die hängen ja auch alle nur noch an Seilen, das sind praktisch nur noch Schalen. Da ist von oben auch kein Holz mehr drin. Das ist unten die Rinnenschale und dann ein bisschen Holz drin, und da steht auch das Wasser drin, das fault auch immer weiter. Und Anfang der 70er Jahre ist das gemacht worden, ist das saniert worden. Das ist rausgekommen, der Baum, der so ganz langsam auseinandergebrochen ist. Ich weiß nicht, ob Sie sowas mal schon gesehen haben, so Bäume, die so weit auseinandergebrochen sind und dann die Äste am Boden liegen, wurden mit Stahlstäben fixiert, zusammengehalten. Seitdem ist der Baum stabil, und jetzt wächst an der offenen Stelle, wo er aufgebrochen war, wächst, man sieht auch, wie vital der noch ist, ist er von den 3 Meter wieder auf den 5 Meter Spalt schon wieder zugewachsen, können sich dann mal anschauen, wenn so will. Und aus der Situation raus hat der Bürgermeister mal von sich aus ein paar Sämlinge von der alten Tanzlinde genommen und hat sie bei sich in ein paar Töpfchen reingesetzt. Einfach mal so, ohne große konkrete Ziele, sondern das machen wir mal. Und das macht er mal. Das gab er einfach so für sich. Und als sie dann größer wurden, hat er sich bei sich im Garten gepflanzt, dann wurden das immer schön, dann waren das schöne Bäumchen. Und ja, und die Situation der Linde war halt so, doch schon, man hat's gesehen, so nach dem Motto, wenn mal ein großer Sturm kommt oder wenn irgendwas mal ist, dann kann diese Linde weg sein und Limmersdorf will schon eine Tanzlinde haben.
Ja.
Und dann haben wir darüber nachgedacht, ja, jetzt haben wir schöne Bäume, die sich auch gut entwickelt haben. Und da gab es ein zweites Projekt, wenn Sie hier sehen, neben dem zweiten Tanzlinde dahinter, ist das Wirtschaftsgebäude, da sind Toiletten drin.
Mhm.
Wir hatten also ganz schlechte sanitäre Verhältnisse, ganz schlechten Zugang zum Zelt und solche Dinge. Und da haben wir ein Projekt begonnen, dass wir hier erstmal die organisatorische Basis verbessern, damit es einfach zeitgemäß bleibt. Und da wurde das alte Gebäude, das da weiter vorgestanden war, das war so eine alte Waschküche zu dem Gemeindehaus, das da steht, da waren Wohnungen drin und da war also so richtig altes Waschküche noch drin und Holzlager und Kohlenlager für die Bewohner. Die Wohnungen waren dann mittlerweile nicht mehr in Betrieb, beziehungsweise auf Elektroheizung umgestellt. Und da haben wir gesagt, also an der Stelle müssen wir so ein Wirtschaftsgebäude bauen mit modernen Toiletten. Wir hatten noch diese alten Plumpsklos oder sowas. Also war halt alles, wie es damals war in den 60er Jahren. Da muss man sagen, es war halt die Zeit so hier auf dem Land. Und da muss man halt auch Modernisierungsschritte machen. Da haben wir gesagt, okay, das Gebäude kommt weg. Und da haben wir überlegt, also wenn wir mal eine neue Tanzlinde brauchen, dann wäre das der ideale Platz, wenn es dieses Wirtschaftsgebäude weg ist, dieses alte Wirtschaftsgebäude, wir bauen ein neues, schieben das nach hinten, dann ist da genau ein wunderbarer Platz, um eventuell da mal eine Linde zu pflanzen. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir halt mal eine von den vorhandenen Kindern der alten Tanzlinde und pflanzen die dahin.
Ja.
Und das war dann schon der nächste. Da haben wir das Häuschen gebaut, in einem Jahr in Eigenleistung. Und dann war die Fläche da und dann haben wir am Tag vor dem vierten Advent des Vereinigungsjahres 1990, das sage ich immer so, betone ich immer, man könnte es auch als Gedenklinde betrachten, ist es aber nicht, haben wir dann die neue Tanzlinde, die neue Linde hierher gepflanzt, haben die von Anfang an von den Ästen her so auf Plattform gezogen, wurde dann so einfache Gerüste, die sind das, ja. Die letzten Äste sehen Sie immer noch von den ersten einfachen Gerüsten, wurden die Äste gezogen, weil es wichtig ist, dass man die Äste in jungen Jahren sieht, wenn die mal nach oben sind, dann lassen sie sich schwer, sehr schwer biegen, damit man eine schöne Plattform kriegt, auf die man dann draufbauen kann. Und irgendwann war sie dann so groß, dass man gesagt hat, jetzt irgendwann müssen wir auch mal das Ziel nach oben machen, an der Seite, da wo Sie sehen, bei der Alpenlinde wird nach oben gezogen. Man hätte sie auch so noch einige Jahre lassen können, aber das wäre auch, war irgendwo, man wäre nicht oben hingekommen, die oberen Äste mussten auch irgendwie, die sollen da oben ein schönes Dach über der Tanzfläche wissen, ne? Und dann kam das Jahr 2015, also 16, als der bayerische Staat beschlossen hat, endlich mal in Nordbayern ein bisschen Geld auszuschütten. Und dann haben wir da mehrere Projekte, der Mark Turnau angemeldet, zu dem er mittlerweile seit 78 in Limmersdorf eingemeindet war. Und unter anderem die Schaffung einer neuen Tanzlinde. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt ist die Zeit, jetzt ist das Geld da, der Baum ist soweit. Die Linde hat sich etwas erholt, aber sie ist also immer noch volatil, sie ist immer noch so von den Ästen oben. Da kann immer noch mal beim größeren Sturm was passieren, gerade bei dem jetzigen Klimawandel.
Es kann aber sein, dass Sie die neue Linde eigentlich gar nicht brauchen.
Irgendwann brauchen wir sie schon.
Okay.
Also irgendwann brauchen wir sie auf jeden Fall. Die Frage ist bloß, wir hätten sie vielleicht jetzt noch nicht akut gebraucht, aber ein solches Projekt kann man halt nicht dann machen, wenn man es gerade braucht. Ja. Es kann nicht in einem Jahr, es kann mal sagen, dass man sagt, da sind die Äste sind zu gefährdet, kann uns mal irgendjemand sagen, da dürft ihr nicht mehr drauf tanzen, weil vielleicht ein Ast runterfällt.
Ja.
Das kann von einem Jahr aufs andere gehen. Bei Behörden weiß man es auch nicht so ganz genau. Aber man weiß es auch beim Baum nicht so ganz genau, wie es sich entwickelt. Deswegen haben wir, Sie sehen, wir haben sie, der alte Bürgermeister hat zu Anfang der 70er Jahre, hatte den Sämling von alten Linde genommen. Das sind jetzt 50 Jahre her, wo dieser Gedanke, wir machen mal eine neue Tanzlinde, wo das begonnen wurde. Damit wir jetzt hier stehen und sagen, wir haben hier eine Linde, die eine Tochter dieser alten Linde ist. Und sie ist schon erzogen.
Ja.
Sie ist genau in dem Alter, als damals diese Linde auch ihr Gerüst gekriegt hat. Das ist noch spannend. Die ist 86 gepflanzt worden, 1686. Und 1729, nach 43 Jahren, hat sie das Gerüst gekriegt. Die haben wir 1990 gepflanzt. Und 2023, 24 hat es jetzt ihr Gerüst gekriegt. Also auch nach 43 Jahren war es einfach so weit. Ja. Das ist also schon fast eine magische Zahl dann. So, und dann haben wir das jetzt genutzt und dann haben wir eben jetzt dieses Tanzlinde-Gerüst umgebaut. Und jetzt haben wir eben erst bei zwei. Und sind uns sicher, sollte der alten was passieren oder sollte man sie schonen müssen, sollte man sie nicht mehr nutzen können, dann haben. Und das ist natürlich schon wichtig, dass für uns ist es wichtig, für niemanden sonst, nur für uns ist es wichtig, dass wir eine Tanzlinde haben. Und wir machen das jetzt im Übergang, machen wir das so. Das bleibt unsere Tanzlinde. Und hier bei den Neuen haben wir gesagt, da machen wir es jetzt anders, weil sehr viele Gäste das Jahr über hier mal vorbeischauen und sich das anschauen wollen. Und wir haben ja auch so, wir machen ja so Tanzlindenausstellungen hier mit Hause rum. Und da haben wir gesagt, da machen wir es anders, die machen wir ganzjährig zugänglich, dafür wird sie zur Kirchweih gesperrt.
Ach.
Ja. Das ist unsere Kirchweih-Linde und das ist unsere spätere Kirchweih-Linde, aber zur Kirchweih brauchen wir keine Zweitanzlinden, das brauchen wir nicht, sondern die steht da, aber dafür kann man das Jahr über raufgehen. Also so haben wir jetzt erst mal gesagt, weil wir wollen diese Linde ja nicht abwerten. Das ist ja die alte, das ist schon fast die, ja, die Sachsenbrunnen ist noch etwas älter, aber das ist diese Tanzlinde, die seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich für die Lindenkirchweih und für das Brauchtum Lindenkirchweih frankenweit, bayernweit, deutschlandweit, weltweit steht.
Ja.
Weil wir der einzige Ort sind, bei dem dieser Brauch der Lindenkirchweih ununterbrochen durchgeführt wurde. Bei den anderen schönen Tanzlinden, die es auch gibt, aber die hatten Unterbrechungen von 50, 60 Jahren, dass die keine Lindenkirchweih mehr hatten und deswegen sind wir eigentlich, das ist unvereint, das haben sie ja, wissen sie auch noch nicht. Unsere Limmersdorfer Lindenkirchweih wurde ja auf die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.
Wie viele Menschen passen auf die Linde? Also auf die alte Linde, auf die Linde.
Die neue ist genauso groß.
Die neue ist genauso groß. Wie viele Menschen passen auf die Linden?
Also zum Tanzen würde ich mal sagen, dass wenn sie richtig voll ist, so sagen wir so 20 Paare. Die Musik.
Die Musik ist auch oben drauf.
Ja, das ist bei uns die Besonderheit, dass wir hier sehen Sie, hier haben wir ein Musikantenhäuschen und da ist dahin extra ein Musikantenhäuschen gemacht, dass die Musiker mit oben spielt. Bei anderen Linden ist das nicht der Fall. Da ist dann auch der öffentliche Tanz, der bei uns ja Die ganze Sonderstadt findet teilweise nicht ganz so ausgeprägt. Die haben halt andere Riten, andere Abläufe. Aber das ist das Wesen der oberfränkischen Kirchweih und darum herum, dass jede Kirchweih ihren eigenen Charakter hat.
Was für eine Musik spielt da oben?
Ich nenne es jetzt mal volkstümliche Musik. Es war Dreher und Walzer und aber auch ein wenig Schlager gespielt. Also früher war es sicherlich so, dass immer die moderne Musik gespielt wurde. Das lag aber auch daran, dass über 300 Jahre die moderne Musik immer gleich geblieben ist. Da gab es noch nichts Neues. Das erste Spektakuläre, glaube ich, war dann irgendwann mal der Walzer, der da dazu kam. Und es hat sich jetzt so, der Begriff Tradition, der ist so etwas zwiespältig. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne?
Ja, also es gibt
eine Unterschied zwischen Tradition und Nostalgie. Bei uns ist es halt so geblieben, dass man sagt, okay, die Paare, wenn sie rumspielen, die tanzen Walzer und Dreher. Und das ist auch ein Element dieses folkloristische Musik, aber bei uns wird natürlich auch im Zelt dann wird auch wie in jedem Festzelt moderne Musik gespielt und da werden halt auch die Schlager gespielt, zu denen die Leute gerne tanzen.
Aber das ist schon eine Blaskapelle da oben, oder?
Ja, früher waren immer mal zwei oder auch drei Mann gestanden, als es noch keine Verstärker gab. Die wurden von der Musik im Zelt abgestellt. Heutzutage kannst du das alles nur machen, da brauchst du ja jemanden Verstärker und auch einen Platz her. Vielleicht auch ein bisschen vor den Kosten des Spiels, weil uns jetzt da allein oder halt aber spielen live.
Okay.
Aber das ist nur noch Platz für einen Alleinunter, weil der heute mit seinem Keyboard dort steht und links und rechts an Lautsprecher, dann ist nicht mehr viel mehr Platz. Und wenn du einen zweiten hinstellst, geht schon immer nicht.
Sie sagten, den Eröffnungstanz machen die Platzpaare. Was sind Platzpaare?
Das hier ist der Lindenplatz.
Ja.
Und die Art der Kirchweih, die bei uns gefeiert wird, ist eine sogenannte Plankirchweih, Platzkirchweih. Es gibt ja verschiedene Formen von Kirchweih in Oberfranken. Also Kirchweih Oberfranken ist ein eigenes Thema. Das ist meiner Meinung nach das größte identitätsstiftende Element in ganz Oberfranken. Plankirchweih ist der alte altdeutsche Begriff für Platz. Und es gab Kirchweihen, die Ursprung in der Kirche, da war das Fest in der Kirche. Und dann anschließend, je nach den örtlichen Gegebenheiten, waren Festtage. Die Kirchweihen waren Festtage. Wenn ein Wirtshaus am Ort war, dann war das im Wirtshaus. Wenn noch ein Saal am Ort war, war noch Tanz. Und die Feste, der Jahresablauf und die Festlichkeiten im Jahresablauf, außer den privaten, aber selbst die waren ja alle kirchlich geprägt. Hochzeit, Taufe, Kirchweih, all diese Dinge waren ja sehr stark. Das ganze Jahr war ja von der Kirche dominiert. Ja. Muss man sagen. War ja viele Jahrhunderte so. Und die Kirchweih wurde dann auch zu einem Fest und das hat sich auch dann neben der Kirche dann auch in die Wirtshäuser verlagert und dann hat sich das eben, weil es bei den Menschen so ankam, da kamen dann halt Firanten und sowas dazu und dann klar Stände da bei den Wirtshäusern und sowas. Und dort, wo es möglich war, dort, wo die Gegebenheiten waren, wurde dann auch dieser weltliche Teil des Festes am Platz geführt, am Plan mit aufgestellt. Da gab es dann eben auch schon, was weiß ich, was es früher schon gab, so Gaukler und sowas, also alles das, die sich ins Land gezogen sind. Daraus hat sich, ich sag das dann, den Begriff der Plankirchweih, nicht überall, sondern halt da, wo die Möglichkeiten da waren. Und hier sehen Sie also, wenn Sie irgendwo mal von einem Wettbewerb hören, wo der schönste Kirchweihplatz weltweit gesucht wird, dann mach es auf uns aufmerksam. Ich glaube, so selbstlos sind wir, also so schön wie bei uns. Er ist halt ideal, direkt neben der Kirche, alles Sandstein außenrum, ebene Fläche, weg von der Straße, also eigenständiges Gelände. Die alte Tanzlinie, noch zwei weitere Linden, die zum Schutze eventuell der alten Linde vom Sturm gepflanzt wurden, die neue Tanzlinde. Also es ist, ich kenne ja fast alle Tanzlinden und viele Kirchweihplätze, sowas findet man so schnell nicht mehr.
Aber was sind jetzt Planpaare?
Ja, man hätte viele Planpaare. Jetzt heißt es halt bei uns, wir sagen halt nicht mehr Plan dazu, wir sagen, das ist der Platz auf örtliche Plotz, der Lindenplotz. Und die Paare, die jedes Jahr verantwortlich sind für die Durchführung der Kirchweih, sind die Platzpaare, die Plotzer.
Ah.
Ja, das ist der Begriff, da stammt er her. Und die Plotzer, die machen Sonntag, Montag jeweils Umzüge durchs Dorf und sich ihre Familienhäuser. Und dann öffnen sie den jeweiligen Tanz auf der Linde. Bei uns gibt es jetzt keine besonderen Tänze, sondern es wird, ich sag so nach unserer Recherche und nach unseren Eindrücken so, die Kirchweihen waren immer so schon das Modernste, was es jeweils gab. Da wurde das Neueste gemacht. Zum Beispiel war es üblich, da haben die jungen Leute und auch diese haben da ihre Sonntagstracht getragen zum Umzug. Und beim Tanz war es genauso. Es wurde immer die aktuelle Musik gespielt. Bis sich das dann mal auseinandergedriftet hat, als die aktuelle Musik eben, speziell hier bei so Traditionsveranstaltungen, ich sage, ein Punk kann man sich schlecht vorstellen, als wenn ein Festzug durch Stuff zieht, das mit Punk ist irgendwie schwierig.
Ja.
Und deswegen hat man sich dann auf die traditionelle nostalgische Musik in diese offiziellen Teilen beschränkt. Wenn durchs Fest wird, dann wird halt fränkische Marschmusik gespielt und zum Tanz aufspielen, so wenn die Paare hier da öffnen, dann wird halt auch ein Dreh und ein Walzer gespielt, ne? Und sowas in der Richtung. Und danach ist aber dann auch normale Tanz, sagen wir, bei uns muss es auch immer passen von 18 bis 80, weil das ja wirklich mal alle Generationen umfasst. Und das ist auch unser Bemühen, dass wir nicht, so wie so oft man da, ein Tag für die Jugend, ein Tag für die Alten, sowas wollen wir nicht. Ne? Sondern wir wollen, dass jeder Tag für alle ist. Es ist heutzutage mit der Musik teilweise schwierig, eine Musik zu finden, die für alle spielt. Aber bis jetzt kriegen wir es noch einigermaßen hin. Und das ist zum Beispiel auch eine Anforderung an uns, die wir an uns selber stellen, wo wir auch immer wegen drum kämpfen müssen, dass wir dieses familiäre, aber nicht überbieten, sondern die jungen Leute haben da schon ihren Spaß, dass wir das erhalten, dieses gemeinsame, dieses dörfliche, ein Dorffest, das ist für alle gemeinsam in gleicher Weise und nicht nur, wird nicht zerteilt in verschiedene Alters- oder sonstige Gruppen.
Ich habe auch schon mal viel ausführlicher mit Katharina Meyer und Veit Pöhlmann gesprochen. Die Links zu diesen Sendungen findet ihr in den Shownotes. Und noch mehr zum Tanz in Bayern auf erlebe.bayern/groovig.